Ja, Christian hat zu Beginn unseres Gottesdienstes dafür gebetet, dass Gott mich beim Predigen segnet. Dafür bin ich natürlich dankbar. Ich habe aber auch gebetet, dass Gott euch als Hörer segnet. Denn ich habe in dieser Woche ein Buch gelesen, da steht drin, dass es mindestens so viel auf die Hörer ankommt wie auf den Prediger. Das entlastet mich ein bisschen. Ein guter Hörer kann auch auf einer schlechten Predigt noch was machen. Und ein schlechter Hörer, dem nützt die beste Predigt nichts. Von daher, lasst uns gemeinsam gesegnet sein von Gott, dass er in die Begegnung einfach segnet. Ich habe heute nämlich eine sehr herausfordernde Predigt. Das ist die letzte Predigt, könnte man so ungefähr sagen, die Jesus gehalten hat. Darüber möchte ich was sagen. Und in dieser Predigt erzählt Jesus kein Gleichnis, keine Bildergeschichte, sondern er spricht von dem, was ganz am Ende unserer menschlichen Existenz steht, dass wir alle einmal vor Gott stehen werden und vor ihm Rechenschaft geben müssen. Und das ist ein sehr ernster Text und ich denke, er wird uns sehr herausfordern. Es steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, ab Vers 31. Jesus sagt: Wenn aber der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Völker versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, ich glaube das halt ein bisschen, die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, ihr Gesegneten des Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich begleitet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen: Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht begleitet. Krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Ja, ein sehr ernstes Wort, dass wir alle einmal vor Jesus stehen, oder wer hier steht, werden wir noch sehen, und er urteilt. Er teilt die Herde wie ein Hirte. Jesus benutzt dieses Beispiel als Erklärung. Das war eigentlich eine Routineaufgabe eines Hirten. Denn am Tage haben oft die Schafe und die Ziegen, das sind wohl die Böcke, miteinander geweidet, weil sie kommen sich auch nicht ins Gehege. Die Ziegen lieben das Gebirgige und wenn da irgendwo ein Fels ist und fressen dort das Gras und die Schafe die flachen Gehege, die flachen Flächen. Aber am Abend, da werden sie wieder getrennt, weil die Ziegen lieben den warmen Stall und die Schafe mit ihrem dicken Fell bleiben lieber draußen. Und so scheidet der Hirte die Schafe von den Böcken und es ist ja auch gar nicht schwer, sie zu unterscheiden. Soweit ist es noch leicht verständlich, aber dann bei der Übertragung kommen mir doch schon etliche Fragen. Als erstes ist die, wie kann Jesus eigentlich am Ende im Gericht die Menschen mit dieser Klarheit unterscheiden? Gerade wenn es so wie hier auch um Werke geht, da gibt es ja nicht nur schwarz und weiß, dass jemand nur Schlechtes tut oder jemand nur Gutes. Das scheint mir etwas rätselhaft und seltsam. Kann ich die Menschen so einfach einteilen? Das sind Guter ins Töpfchen, ein Schlechter, der wird aussortiert. Wie man die Schafe von den Ziegen scheiden kann? Und wen richtet Jesus hier eigentlich? Geht es um Christen oder geht es um Nichtchristen? Außerdem fällt mir auf, dass den Menschen selbst das Merkmal der Unterscheidung verborgen ist. Dass beide Gruppen sich fragen, warum bin ich eigentlich jetzt hier? Warum gehöre ich zu dieser oder jener Gruppe? Was macht hier eigentlich den Unterschied aus? Jesus sagt, einsame besuchen, hungrige stärken, durstigen zu trinken zu geben. Das sind ja eigentlich Dinge, die jeder Mensch tun kann und daran hängt das ewige Leben. Warum ist gerade das für Jesus so wichtig? Wie passt das eigentlich zu unserer sonstigen Lehre von der Errettung? Also viele Fragen und Herausforderungen für mich aus dieser Predigt Jesu. Mal sehen, ob wir etwas klären können. Beginnen wir einmal mit der ersten großen Herausforderung dieser Predigt. Jesus schreibt oder sagt, dass, Matthäus schreibt dann, dass die Menschen in zwei Gruppen geteilt werden. Die einen sind bestimmt zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Verdammnis oder ewigen Strafe oder Feuer. Das ist das, was wir normalerweise unter Himmel und Hölle bezeichnen. Schon das Wort trennen ist ja ein schweres und trauriges Wort. Wenn dort einmal Menschen getrennt werden von Menschen, die sie hier auf Erden geliebt und gekannt haben, das ist ja schon auf der Erde so, wenn die Mutter von ihrer Tochter, der Vater vom Sohn, die Frau von ihrem Mann getrennt wird, dann ist das äußerst schmerzlich. Aber das jetzt auch noch zu denken, dass diese Trennung auf Ewigkeit bestehen soll, das ist ja geradezu schrecklich. Besonders, wenn man bedenkt, dass die eine Gruppe eben in das ewige Leben und die andere in die ewige Verdammnis geht. Über diese Möglichkeit einer ewigen Verdammnis, über die Hölle, denken wir eigentlich nicht gerne nach, oder? Einige denken sogar, dass das überhaupt nicht zu einem liebenden Gott passen kann. Wer ist denn tatsächlich noch so dumm und primitiv und glaubt, dass es eine Hölle gibt? Das ist ja mittelalterlich, oder? Deshalb wird wenig davon gesprochen. Und doch, wenn wir dieses Thema ausklammern, dann klammern wir damit eine zentrale Lehre Jesu aus. Denn es ist nicht Paulus oder Petrus oder Johannes, der häufiger von dieser Möglichkeit einer ewigen Verdammnis spricht, sondern Jesus selbst hat davon gesprochen. Und wenn wir nicht mehr davon sprechen wollen, dass es eine Hölle gibt, dann geben wir auch das Evangelium preis, auch wenn uns das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht bewusst ist. Ich möchte das einmal versuchen zu erklären. Die Bibel spricht davon, dass wir als Menschen die Möglichkeit haben, Gott zu lieben oder ihn auch zurückzuweisen. Gott lädt uns ein, ihn zu lieben. Er lockt uns, er versucht uns auf allen möglichen Wegen dafür zu gewinnen, dass wir die Gemeinschaft mit ihm suchen. Und er sandte seinen Sohn auf diese Erde, damit wir ihn lieben. Er offenbarte seine unglaubliche und große Liebe zu uns, als er am Kreuz starb, aus Liebe zu den Menschen, damit auch wir ihn lieben. Aber letztlich liegt diese Entscheidung bei uns, bei jedem einzelnen Menschen, ob er Gott auch zurücklieben möchte. Die Liebe verlangt in sich selbst, dass wir in dieser Entscheidung frei sein müssen. Wenn Gott uns zwingen würde, ihn zu lieben, dann wäre es ja gerade keine Liebe mehr, die wir ihm erweisen könnten. Gott erklärt, welchen Segen es bringt, ihn zu lieben. Er malt das in vielen Verheißungen aus. Und er spricht auch von den Konsequenzen, wenn wir es nicht tun. Aber letztlich bleibt diese Entscheidung frei bei uns. Ursprünglich wollte Gott nicht, dass die Menschen von ihm getrennt würden. Und der Mensch war auch nicht für die Verdammnis bestimmt. Das ewige Feuer, erfahren wir hier, ist für den Teufel und für seine Anhänger, aber eigentlich nicht für den Menschen gemacht. Aber mit dieser Möglichkeit des Menschen, sich von Gott abzuwenden, ist zwangsläufig auch die Erfahrung einer Existenz ohne Gott und damit im Chaos und in der Hölle verbunden. Wie sehr sich die Welt, die Gott geschaffen hat, verändert, wenn Gott ausgeklammert wird, das können wir ja doch schon hier auf der Erde sehen, die an vielen Stellen zu einer Hölle geworden ist und zu Recht als solche bezeichnet wird. Denn das ist das, was die Hölle ausmacht, die Gottesferne, die wir hier zum Teil sehen und die dann feststeht und festgeschrieben wird. Eine Hölle des Krieges, der Armut, des Todes, der Verlorenheit, was das bedeutet, das kennen wir doch, wenn Menschen sich von Gott abwenden. Und wenn ein Mensch die Verdammnis erlebt, bedeutet das, dass er genau das Gegenteil von dem erlebt, was Gott eigentlich für ihn gedacht hat. Denn er hat ihn ja eigentlich zur Gemeinschaft bestimmt. Er möchte Gemeinschaft mit ihm haben, mit ihm leben, ihn lieben. Wer sich von Gott abwendet, der stellt sich damit Gottes Willen entgegen. Gott will uns nicht seinen Zorn und den Gericht aussetzen. Er möchte vielmehr, dass wir durch Jesus Christus gerettet werden. Aber die Möglichkeit einer Hölle ist die Entscheidung des Menschen, nicht der Wille Gottes. Johannes berichtet in seinem Evangelium von den Worten, die Jesus auch gesagt hat: Wer nicht an den Sohn glaubt, der wird nicht erst zukünftig verurteilt, sondern er bleibt in der selbstgewählten Gottesferne, weil er die Finsternis mehr liebt als das Licht. Kann man Johannes 3 nachlesen. Bedenken wir doch einmal folgende Definition. Die Verdammnis ist der Platz, den sich ein Mensch ausgesucht hat, der sich selbst mehr liebt als Gott, der die Sünde mehr liebt als seinen Retter und der die Welt mehr liebt als Gottes Welt. Das Gericht ist der Augenblick, in dem Gott den rebellischen Menschen ansieht und sagt: Jetzt akzeptiere ich deine Entscheidung. Solange wir auf dieser Erde leben, versucht er noch, uns zum Umdenken zu bewegen und zu sagen: Willst du wirklich bei dieser Entscheidung bleiben, dass du dich von mir abwendest? Dass du deinen eigenen Weg gehst? Ich lade dich ein, komm doch heim, komm zurück. Und die Entscheidung des Gerichts ist, wenn Gott sagt: Okay, jetzt akzeptiere ich deine Entscheidung. Sie möge gelten. Wer dieses doppelte, dieses dualistische Ende der Geschichte leugnet und sagt, es gibt ja gar keine Hölle, keinen Ort der Gottesferne, der reißt auch riesige Löcher in das Bild eines gerechten Gottes. Denn die Konsequenz davon wäre ja, dass Gott stillschweigend das rebellische und bösartige Herz der Menschen dulden und akzeptieren müsste. Wenn es diese Trennung nicht gäbe, dann kann es auch keinen Himmel geben, keinen Ort, der frei ist von Rebellion, von Widerstand gegen Gott, der frei ist von Sünde und Tod. Wer sagt, dass es das Gericht nicht gibt, der sagt damit zugleich, dass Gott blind ist gegen das Böse in dieser Welt. Wenn Gott nicht darauf reagiert, was in dieser Welt geschieht, dass hier Menschen geschlagen werden, niedergemetzelt werden, Frauen vergewaltigt, Kinder missbraucht, Familien zerstört, der malt das Bild von einem gleichgültigen Gott, dem es egal ist, was geschieht und der alle irgendwie dann trotzdem annimmt. Aber was wäre das für ein Himmel? Wer sagt, dass es keinen Ort der Verdammnis gibt, der sagt damit auch, dass Gott nicht gerecht ist. Und dass wir zwar einen Gerechtigkeitssinn haben, aber nicht Gott, ihm fehlt offensichtlich das Bewusstsein für Gut und Böse. Im Grunde genommen sagt solch ein Mensch, dass Gott nicht die Liebe ist, sondern indifferent. Denn die wahre Liebe hasst immer das Böse. Dieser Text enthält also diese große erste Herausforderung für unser modernes Denken. Dass es tatsächlich eine Hölle gibt und eine Scheidung. Zum anderen fordern uns natürlich die Kriterien heraus, nach denen sich hier das Gericht Jesu entscheidet. Auf den ersten Blick könnte man vielleicht meinen, das sind doch einfach auf der einen Seite die Guten und auf der anderen Seite die Bösen. Ein zweiter, genauerer Blick offenbart jedoch, dass hier die Menschen gar nicht für ihre schlechten Taten verurteilt werden. Die wir nämlich ohne Zweifel alle tun und dann alle verurteilt würden, sondern dass sie für gute Taten der Barmherzigkeit überreich beschenkt werden. Letztlich unverdient beschenkt. Überraschend sind doch die Kriterien, die ausschlaggebend sind, wenn wir vor Jesus als dem Weltenrichter stehen. Als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Als ich ein Fremder bei euch war, habt ihr mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr gabt mir Kleidung. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis. Und ihr seid zu mir gekommen. Wodurch zeichnen sich die Geretteten aus? Nicht durch Bildung, nicht durch eine besondere Frömmigkeit, nicht durch ihre Karrieren, nicht durch eine besondere Begabung, eine Schönheit, ein Charisma, sondern allein dadurch, dass sie nicht gleichgültig bleiben gegenüber der Not ihrer Mitmenschen, dass sie Liebe entwickeln und Barmherzigkeit, dass sie ihr Herz beim Armen haben, bei denen, die es schwer haben in unserer Welt, und deren gibt es viele. Was sie tun, ist eigentlich ganz einfach, es ist nichts Besonderes, es ist etwas, was eigentlich jeder Mensch tun kann. Denn Jesus sagt ja nicht, ich war krank und ihr habt mich geheilt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich befreit. Ich war arm und ihr habt mich zum Millionär gemacht. Er sagt nur, ich war krank und ihr habt mich besucht. Auffällig ist doch auch, dass scheinbar alle gar nicht wissen, was sie wirklich getan haben. Sie sind überrascht. Ihr Tun war also nicht von einem Kalkül bestimmt nach dem Motto, wenn ich hier auf der Erde jetzt etwas Gutes tue, dann werde ich später im Himmel dafür belohnt. Es sind einfach Menschen, die das taten, was ihrem Wesen entsprach. Weiß nicht, wer von euch die Fernsehsendung Undercover Boss kennt? Ja, wahrscheinlich guckt ihr das nicht, das kommt nämlich auf RTL. Ursprünglich ein britisches Format. Dort werden Führungskräfte, meistens der Boss von einem riesigen Konzern, der erklärt sich bereit, sich als Hilfsarbeiter oder Praktikant in seiner eigenen Firma einstellen zu lassen, um einmal eine ganz neue, unverfälschte Sicht von seiner Firma zu bekommen. Wie ist die Arbeit eigentlich an der Basis? Das ist natürlich dann interessant, ja, wenn der kleine Arbeiter dann seinen eigentlichen Chef rund macht, weil er nicht richtig arbeitet oder so. Und natürlich ist es auch später dann interessant, wenn es die Begegnung im Konzern, in der Konzernetage kommt und man in dem ehemaligen Hilfsarbeiter seinen Chef erkennt. Aber in ähnlicher Weise tritt offensichtlich Jesus auf dieser Erde undercover auf. Wir erkennen ihn gar nicht, weil er sich verkleidet in dem armen und hilflosen Bruder. Und was wir ihm tun, das tun wir Jesus. Und was wir ihm nicht tun, das haben wir Jesus nicht getan. Von Franz von Assisi wird einmal folgende Geschichte erzählt. Als er dem Reichtum den Rücken kehrte und Gott in aller Schlichtheit suchte, zog er seine Kleider aus und verließ nackt die Stadt. Er war noch nicht lange unterwegs, da begegnete er einem Aussätzigen, der am Wegesrand stand. Franziskus ging zunächst an ihm vorbei, blieb aber dann doch stehen, kehrte um und umarmte den Kranken. Dann setzte er seinen Weg fort. Nach ein paar Schritten drehte er sich noch einmal um und warf einen Blick zurück, um nach dem Aussätzigen zu sehen, aber die Straße war ganz leer. Bis zu seinem Tod war dann Franziskus davon überzeugt, dass der Aussätzige Jesus Christus war. Könnte er nach diesem Text heute nicht recht haben damit? Die für das Gericht Gottes ausschlagenden Kriterien, die Jesus hier nennt, stehen natürlich auch in einer gewissen Spannung mit einer Hauptlehre der Heiligen Schrift, die ja eigentlich besagt, dass niemand durch seine Werke gerettet wird, sondern ganz allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wie lässt sich jetzt dieser scheinbare Widerspruch zu unserem Text auflösen? Der für das Verständnis meines Erachtens entscheidende Satz steht in Vers 40. Dort sagt nämlich Jesus: Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Wir müssen uns fragen, wen meint Jesus eigentlich mit den geringsten Brüdern? In Matthäus 10 erläutert er das etwas ausführlicher, wer die geringsten Brüder sind. Das kann uns weiterhelfen. Dort sagt nämlich Jesus zu seinen Jüngern, zu den Jüngern: Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet Gottes ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einen dieser geringsten meiner Brüder auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Ich glaube also, dass es hier in diesem Text zentral um die Bruderliebe geht. Dass es nicht einen zweiten Weg der Rechtfertigung vor Gott gibt, sondern dass es hier um die Bruderliebe geht, so wie auch der Johannes, der Apostel Johannes schreibt in seinem Brief, 1. Johannes 2, meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, also hasst es hier so viel auch, wie es gleichgültig gegenüber seinem Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Und in Kapitel 3 dann, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Meines Erachtens sind diese Worte genau derselben Richtung. Unser Leben als Christ kann nicht geschehen, ohne dass es Auswirkungen hat. Es kann nicht sein, dass die Liebe, die Gott zu uns hat, keine Auswirkungen in unserem Herzen hat und uns selber zu Barmherzigkeit und Liebe bewegt. Auch andere biblische Texte sprechen in diesem Sinne. Etwa von diesem Schalksknecht, der nicht vergibt, wo die Liebe Gottes, die Vergebung Gottes nicht wieder neue Vergebung auslöst und so weiter. Obwohl ich also glaube, dass es hier in diesem Text zentral tatsächlich um die geschwisterliche Liebe geht, die Jesus einfordert. Das erklärt im Übrigen theologisch auch viel einfacher, wieso Christus in dem anderen drin ist. Jesus sagt ja, dass er in jedem seiner Kinder wohnen will. Und dann ist ganz klar, dass wenn ich den Bruder oder die Schwester ablehne, ich auch Christus ablehne. Trotzdem glaube ich, dass es falsch wäre, unser Herz nur darauf zu beschränken und zu sagen, die Liebe gilt nur noch den Geschwistern, aber nicht allen Menschen. Das Liebesgebot gilt ja letztlich für alle. Und Paulus schreibt zu Recht an die Galater, solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Schließlich können wir auch nie ganz sicher sein, ob der andere nicht vielleicht auch zu den Geretteten gehört und Christus angenommen hat. Also, ich glaube, hier geht es nicht um Werkgerechtigkeit. Niemand wird durch gute Werke vor Gott gerecht. Aber es ist natürlich nicht egal, wie wir hier auf der Erde leben. Und wenn Gottes Liebe uns wirklich erreicht hat, dann kann das nicht ohne Auswirkungen bleiben. Der Apostel Jakobus schreibt zum Thema Werke halt deshalb, was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an täglicher Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, werbt euch, sättigt euch und gebe ihnen nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selbst. Ich finde, dass diese Botschaft Jesu ungeheuer aufrüttelnd und herausfordernd ist. Wie ihr euch gegen diese Menschen verhaltet, so verhaltet ihr euch gegen mich, sagt Jesus. Dieser Satz hat über die Jahrhunderte viele Christen zur Diakonie und Nächstenliebe motiviert. Als sie begonnen haben, ihre Mitmenschen durch diese Brille zu sehen, da ist nicht irgendein Mensch, da begegnet mir Jesus. Wenn wir Jesus sehen und begegnen wollen, dann geht das nicht nur in der Andacht und in der Bibelarbeit, sondern ganz besonders auch in der Begegnung mit anderen Menschen durch Anteilnahme und Barmherzigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr meiner Auslegung hier folgen wollt. Aber für Gott ist das schlimm, wenn seine Kinder nicht barmherzig sind. Und wenn die Liebe, die er zu ihnen hat, keine Auswirkung hat. Ich komme zum Schluss. Ich denke, ich habe lange genug gesprochen. Lass uns noch einmal nachdenken über diese Predigt Jesu. Der Weltenrichter und der liebende Gott, wie passt das für uns zusammen? Dass Gott sagt, am Ende gibt es eine Scheidung in Schafe und Böcke. Er ist gekommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Gott fordert Rechenschaft von unserem Leben, auch noch nachdem wir Christ geworden sind. Wer sind die kleinen, die geringsten Brüder? Kann ich Christus im anderen sehen? Wenn wir nicht Christus in den anderen sehen, wenn wir uns abwenden, dann wird uns viel entgehen. Wenn die Liebe Gottes bei uns nicht zum Ziel kommt, dann ist der Glaube tot. Und wir werden überrascht sein, wenn wir eines Tages unserem Undercover-Boss gegenüberstehen. Sieh nun zu, dass du selbst bei denen bist, die um Christi willen gütig und barmherzig sind. Denn wir, die wir mit Christus verbunden sind, sollen uns vor diesem Gericht nicht fürchten, sondern uns freuen. Denn dieses Gericht ist die Voraussetzung dafür, dass es einen Himmel geben wird ohne das Böse, ohne Leid und ohne Tod. Eine Freude für alle, die sich sehnen nach einer Welt ohne Tyrannei und Feindschaft. Also Augen auf, damit wir ihn sehen, unseren Herrn. Darum habe ich für alle am Ausgang, am Ende so eine Karte mit einem offenen Auge und der Frage, wann haben wir dich gesehen? Ich hoffe, zu unserem Segen, dass wir ihn nicht übersehen. Amen. Amen. Nachwort. Wenn wir das Abendmahl jetzt gleich feiern, dann geht es ja auch um eine Begegnung mit Gott. Dass wir versuchen, bewusst Gottes Angesicht zu erleben. Es ist eine Gottesbegegnung, eine Jesusbegegnung anderer Art. Und doch hat sie das gleiche Inhalt. Denn Paulus schreibt ja auch, wenn ihr unwürdig von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, dann seid ihr schuldig am Leib und Blut des Herrn. Und unwürdig, das meint hier genau das, dass wir die Heilstat Jesu durch ein liebloses Verhalten missachten. Denn das ist das, auf was sich Paulus bezieht, wenn sie vorher in der Gemeinde zusammen waren und die einen hatten viel zu essen und die anderen nichts und sie haben nicht geteilt. Das war unwürdig. Wir können Jesus nur begegnen, wenn die Liebe Jesu bei uns zum Ziel kommt. Paulus sagt, beachtet nicht die Gemeinde Gottes. Soll ich euch darin loben? Darin lobe ich euch nicht. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Und so esse er von diesem Brot und trinke von diesem Kelch.